Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Alef Doğan, die stellvertretende Chefredakteurin von The Pioneer. Das ist ein Medienunternehmen, das, ja, ich glaube, das kann ich so sagen, das schwimmt, das aber auch rollt. Also sie schwimmen mit einem eigenen Schiff durchs Regierungsviertel und nicht nur dort. Sie sind mit Bussen unterwegs im ganzen Land, aber natürlich vor allem mit Podcasts und Newslettern und anderen journalistischen Angeboten. Ich freue mich sehr, Alef Doğan, dass Sie heute hier bei uns im Studio sind. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Vielen Dank, ich freue mich auch.
Wir sortieren die Themen des Tages an diesem Montag. Unter anderem wird es da um einen französischen Präsidenten gehen, Emmanuel Macron, der heute dann auch in Dresden sein wird. Aber ich hätte erstmal eine andere Meldung, die dreht sich auch um einen französischen Präsidenten, einen früheren, den Ex-Präsidenten François Hollande, der nämlich, vielleicht erinnern Sie sich, ja auch mal für Schlagzeilen gesorgt hat, weil er nämlich nächtens mit einem Roller zu seiner Geliebten gefahren ist.
Ja, da kann ich mich erinnern.
Ja. Die Meldung ist, dieser Roller ist jetzt versteigert worden. Haben Sie eine Ahnung, wie viel man dafür am Ende geboten hat?
In der Tat nicht. Nee. Wie viel hat man?
20.500 Euro für einen, ich schaue gerade mal nach, eine Piaggio MP325. Die Kennerinnen und Kenner wissen jetzt wahrscheinlich, was so ein Gerät wirklich wert wäre, also was sozusagen der François Hollande-Faktor ist. Jetzt frage ich mich, aber da müssten Sie natürlich schon indiskret sein, aber Sie sind ja gut vernetzt und unterwegs im Regierungsviertel. Mit welchen Fahrzeugen sind denn so die Spitzenpolitiker in Deutschland zu ihren Geliebten unterwegs?
Ich würde sagen, wenn sie dreist sind, dann mit ihren Dienstfahrzeugen. Aber in den allermeisten anderen Fällen würde ich sagen Uber oder zu Fuß.
Okay, gut. Damit haben Sie natürlich jetzt aber indirekt meine Frage schon beantwortet, dass es da wahrscheinlich welche gibt.
Davon gehe ich stark aus. Ich weiß natürlich überhaupt nichts davon.
Selbstverständlich nicht.
Aber.
Und das ist möglicherweise auch, aber wir reden noch über andere deutsch-französische Unterschiede heute, vielleicht auch ein Unterschied der französischen zur deutschen Politik, dass das, ja, wie würde man, wenn wir entspannter wären, sagen, l'amour toujours in Frankreich ist irgendwie ein anderes Thema. Damit haben Sie schon geahnt, meine Damen und Herren, auch das wird uns heute irgendwie ein bisschen beschäftigen. Und sowieso verschiedene Themen, bis hin, dass wir nach Thüringen schauen. Dort wurde nämlich gewählt, die Kommunalwahl. Schön, dass Sie heute dabei sind. Freue mich sehr auf eine Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast. Thüringen hat gewählt, Kommunalwahlen erstmal. Und siehe da, das gibt ein durchaus buntes Ergebnisbild. Die SPD-Landrätin in Meiningen hat direkt die absolute Mehrheit geholt. Der CDU-Bürgermeister von Suhl ist klar wieder gewählt. In Erfurt wird es eine Stichwahl zwischen CDU- und SPD-Bewerbern geben. In Jena zwischen Linken und CDU. Auf Platz 3 kamen da die Grünen. So, Alef Doğan, jetzt habe ich mich total bemüht, von einer Kommunalwahl erstmal zu berichten mit ein paar Informationen und dabei gar nicht über die AfD zu sprechen, weil das war ja jetzt natürlich wieder die große Frage, gerade so kurz vor den Landtagswahlen, die dann am 1. September dort stattfinden werden. Wird das wieder mal ein blauer Durchmarsch? Wie stark wird die AfD, die ja in landesweiten Umfragen eigentlich ja seit Ewigkeiten das Feld anführt? Und das ist jetzt erstmal ausgeblieben. Also ich kann es nochmal sagen, die AfD insgesamt landesweit bei wohl so 27%, aber immerhin knapp hinter der CDU.
In der Tat, also es ist kein klarer Durchmarsch gewesen. Es ist nicht die große blaue Welle, vor der viele sich gefürchtet haben. Es ist trotzdem kein Grund, sich zurückzulehnen und die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, alles ist gut. Es sind für den Geschmack eines jeden Demokraten, einer jeden Demokratin dann doch zu viele AfD-Stimmen, würde ich sagen. Es sind auch zu viele Fälle, in denen es jetzt nochmal um eine Stichwahl geht. Die Wahlbeteiligung war eher gering. Also das ist die Hoffnung, die ich habe, dass im Falle einer Stichwahl, im Falle eines jetzt kommt's wirklich auf jede einzelne Stimme an, eben mehr Menschen zur Wahlurne gehen und ihre Stimme abgeben, einer der anderen Parteien. Aber es sind gute Nachrichten und vor allem ist es auch die Nachricht, dass die AfD eben nicht dieses dämonische Monstrum ist, das man auch nicht richtig zu fassen kriegt, sondern wir hatten das ja über die vergangenen Wochen gesehen, dass die Umfragewerte immer weiter sinken. Und das sehen wir jetzt in Thüringen materialisiert und das ist erstmal ganz gut.
Hätten Sie eine Antwort darauf, warum das so ist, warum sie sinken? Also ich meine, die AfD hat genug Anlass geliefert mit dem Spitzenpersonal beispielsweise für die Europawahl. Wir hatten Anfang des Jahres die Recherchen von Korrektiv, von dem Rechercheverbund mit Blick auf diese Remigrationspläne und die ja doch feststellbare Nähe von AfD-Politikern in dieses identitäre Milieu hinein. Also es gäbe genug Anlässe, aber wir haben ja häufig genug gesehen, dass das eine AfD-Anhängerschaft ganz und gar nicht abgeschreckt hat. Manchmal hatte man sogar den Eindruck, im Gegenteil. Also je mehr Vorwürfe es gab, je mehr auch belegte Vorwürfe, desto geschlossener war eigentlich die Gruppe.
Ja, aber dann gibt es ja noch die große andere Gruppe, nämlich die, die nicht die AfD-Wählerinnen und Wähler sind, sondern die, die in den vergangenen Jahren, vielleicht bis zum Jahreswechsel, eher still waren, sich eher nicht geäußert haben, vielleicht auch nicht zur Wahl gegangen sind, an Umfragen nicht teilgenommen haben und die jetzt aber vielleicht gesehen haben, naja, das ist dieses Personal, das zum einen in Teilen offen rechtsextremistisch ist, völkisch, zum anderen aber auch, jetzt mal ganz unabhängig von den ideologischen Irrwegen, die diese Partei einschlägt, ist es ja auch eine, die korrupt ist, korrupt zu sein scheint. Gelder annimmt aus Russland, all das, was jetzt öffentlich geworden ist. Und das führt Gott sei Dank, so scheint es dazu, dass der ein oder andere, der sich eher zurückhielt und vielleicht auch dachte, naja gut, so eine AfD, dann ist die halt mal eine Legislaturperiode an der Regierung, das wird uns so schlimm schon nicht werden, sich jetzt die Meinung geändert hat.
Und dann natürlich, und Sie haben es gesagt, zur Wahl gehen muss. Man hat das geschickt angelegt, die Stichwahlen, die anstehen und bei der in einem Großteil der Landkreise beispielsweise, wenn es um die Landräte geht, die AfD durchaus in die Stichwahl kommen wird. Diese Stichwahl findet statt, wenn auch die Europawahl ist, also wo man idealerweise davon ausgehen kann, dass sowieso mehr Menschen mobilisiert werden, zur Wahl ohne zu gehen und dann entsprechend abzustimmen. Mal sehen, ob das gelingt. Ne? Aber ich gucke gerade auch nochmal, weil Sie es ja auch deutlich gemacht haben, es ist ja auch gar nicht so wenig. Also diese 27% landesweit, ich meine, wenn man sich vergegenwärtigt, Olaf Scholz ist mit 25%+ Bundeskanzler geworden. Ja. Ne? Also das sind mittlerweile ja auch Größenordnungen. Das ist natürlich bei weitem nicht die Mehrheit, aber sie kann Politik damit sehr prägen.
Absolut, Politik damit prägen. Aber auch Politik prägen klingt immer so ein bisschen abstrakt. Sie kann auch das Leben prägen. Sie kann einmal in den Landtag als Regierung gewählt, kann sie auch das Landesverfassungsgericht prägen. Also sie kann tatsächlich den Alltag der Menschen prägen. Und das ist für Thüringen, für die Menschen in Thüringen eher keine gute Nachricht. Und ich würde aber auch davor warnen, jetzt die Ergebnisse in Thüringen, die 27%, daraus so ein gesamtdeutsches Phänomen zu machen, denn die Schablone lässt sich nicht ohne weiteres auf die Bundesrepublik legen. In Thüringen sind dann doch eben nicht so wahnsinnig viele Menschen. Es ist eine sehr spezielle Demografie, eine sehr, sehr andere Demografie, sehr viele alte Menschen, die dort leben. Insofern, ja, da muss man genau hingucken. Aber jetzt auch nicht in Panik verfallen.
Wir werden es weiter beobachten. Wie gesagt, Stichwahl ist dann am 9. Juni, richtig, dann ist die Europawahl. Sollte man immer wieder sagen, 9. Juni ist Europawahl. Also nicht nur die Thüringer und Thüringer, die uns jetzt zuhören, sind dann aufgerufen zu wählen, sondern alle. Und natürlich können sie wählen, was sie wollen, aber je mehr wählen, desto demokratischer ist das Ergebnis, desto mehr haben wir eine Repräsentanz. Also diese kleine Aufforderung hier am Ende, nicht am Ende unseres Gesprächs, denn wir schauen natürlich weiter auf die Themen des Tages. Ja, und siehe da, sowas wie rechtsradikale Gesinnung, die gibt's nicht nur in Thüringen oder im Osten, die gibt es auch durchaus im ganzen Land. Und damit wären wir bei dem großen Thema Sylt. Aleph Dohrn ist mein Gast heute bei The Pioneer zu lesen und auch zu hören, zum Beispiel im Podcast Der achte Tag. Heute ist sie hier bei uns, unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Das ganze Land redet über Sylt. Das ist ja irgendwie ein wiederkehrendes Thema, diese reichen Insel mit allen möglichen Stereotypen. Aber jetzt ist es ein eher erschrockenes Gespräch, ein angewidertes Gespräch, ein empörtes Gespräch nach diesen Bildern, nach diesem Video, das da eine gröhlende, feiernde Menge zeigt in einem der schicken Lokale. Und dann hört man also wirklich diese Parolen, Ausländer raus, Hitlerbärtchen, die gezeigt werden. Und das alles gesungen, gefeiert von sichtbar wohlhabenden Menschen. Ich habe das jetzt mal ausführlich erzählt für alle Menschen, die nicht so viel auf Social Media unterwegs sind. Wenn man dort unterwegs ist, konnte man diesen Bildern gar nicht entgehen in den letzten Tagen, seitdem das seit Donnerstag auf dem digitalen Markt ist. Und weswegen sich ja so viele gewundert haben, da fällt so ein Stichwort, das sie auch aufgegriffen haben, als sie sich auf Instagram dazu geäußert haben, dass sie wohlstandsverwahrlost seien. Ne? Und sie haben dann etwas dazu geschrieben. Und das ist so ein bisschen der Ton von vielen Menschen, den ich gehört habe, die selbst eine Migrationsgeschichte mit einbringen in dieses Land. Und die so ein bisschen danach klingt, warum wundert ihr euch so darüber? Deswegen meine Frage an Sie, sind das Krokodilstränen, die Sie da gerade vernehmen und sehen in dieser Debatte?
Also ich bin froh über Tränen, die es überhaupt gibt. Insofern will ich das jetzt auch gar nicht verurteilen. Ich möchte uns aber auch in der Debatte animieren dazu, nicht die falschen Diskussionen zu führen. Mir ist aufgefallen, dass wir nach Sylt eben dieser Begriff, den Sie eben genannt haben, Wohlstandsverwahrlosung, dass der ganz, ganz oft gefallen ist, dass es ganz oft hieß Rich Kids und was sie für Mode tragen und was sie trinken. Und es wurde so ein bisschen stilisiert als, das sind diese reichen Kinder, die keine Erziehung genossen haben. Und jetzt sagen die sogar derart böse Dinge. Und über das, was dort eigentlich passiert, wurde fast schon weniger gesprochen, nämlich Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. Und ich glaube zu verstehen, woher das kommt. Das ist, wir versuchen solche Themen dann möglichst zu externalisieren, als ob das mit uns nichts zu tun hätte. Das sind die Rich Kids oder das sind die, um von eben zu sprechen, Thüringer, die AfD wählen. Das sind die anderen, um ja nicht den Raum zuzulassen, das ein oder andere Problem auch bei sich selbst zu sehen. Und in der Tat, jemand mit Migrationshintergrund wie ich, für uns sind das keine neuen Szenen, es sind keine überraschenden Szenen. Viele von uns haben das nicht in Videos gesehen, sondern standen inmitten solcher Runden und denen wurde das ins Gesicht gesagt, uns wurde das ins Gesicht gesagt und das gibt's überall auf Sylt wie irgendwo auf dem Land.
Aber auch so plump, also ich glaube darüber war ja auch das Erschrecken, das ist nicht so, also ich verstehe komplett, was Sie sagen, so diese Ressentiments, die letztendlich eben auch häufig mehr sind als Ressentiments, sondern Rassismus, der sich aber ja dann nicht so dumpf in so Ausländer rausrufen.
Also ich sag mal ausdrückt. So, dumpfe Ausländer-Rausrufe sind mir lieber als das raffinierte, subtile Ausländer-Rausdenken. Weil in dem Moment, wo es plump und dumpf ist, kann ich drauf zeigen, dann kann ein Video draus gemacht werden und es geht, wie wir es jetzt seit ein paar Tagen sehen, viral und Gott sei Dank gibt es genug Menschen mit einem demokratischen mit einem demokratischen Mindset, um das entsprechend anzuprangern und dann ist die Justiz am Ermitteln etc. Das ist mir deutlich lieber als das Subtile, das Raffinierte, das sehr versteckte, aber dann am Ende häufig deutlich machtvollere, was es ja eben auch gibt in den Strukturen und im Alltag.
Was ich erschreckend finde daran, vielleicht ist das auch so ein allgemeines Erschrecken, das sich da bei mir ausdrückt, dass Menschen wagen, das zu tun. Also gerade in heutigen Zeiten, wo man weiß, es gibt eigentlich, sobald eine Gruppe in dieser Größe zusammenkommt, nichts mehr, was nicht irgendwie gefilmt, fotografiert, dokumentiert wird. Und da frage ich mich, zeugt das dann davon, dass es da auch eine größere Sorglosigkeit und Angst gibt? Also ich vermute mal, auch bei den Rich Kids und bei denen, die schicke Pullover über die Schulter getragen haben, gab es immer diese Form von Gedanken, diese Form von Rassismus, aber wahrscheinlich so eine Art Triebkontrolle, eine Zurückhaltung, weil man wusste, das ist ein Ton, den man nicht anschlagen darf, gerade in besseren Kreisen, weil er entsprechend sanktioniert wird und dass wir da vielleicht mittlerweile so eine Art Dammbruch erleben oder eine Verschiebung dessen, was Menschen denken, was sagbar ist.
Also dazu habe ich direkt mehrere Gedanken. Das eine ist, selten sind diese Pullover tatsächlich schick, die da getragen haben. Das andere ist, ich habe das auch in sehr wohlhabenden Kreisen erlebt. Ich habe das selbst auf Veranstaltungen erlebt. Ich komme ja aus einem relativ wohlhabenden Bereich, aus Bad Honnef bei Bonn, eine der wunderschönsten Städte. Aber auch da bekommt man Einblick in Hässliches. Und es ist bei weitem nicht so, dass da ein Gedankengut ist nach dem Motto, das darf ich jetzt mal besser nicht sagen, sondern gerade wenn Alkohol im Spiel ist, gerade wenn sich Gruppendynamiken ausbreiten, ist es sozusagen das gebildet und das Wohlhabendsein überhaupt gar keine Hemmung davor, so auszuarten. Das hat es schon immer gegeben. Ich würde nicht sagen, dass da irgendein Dammbruch stattgefunden hat. Ich kenne das auch von vor 10, 20 Jahren. In diesem Fall haben diese Menschen offenbar einfach mal komplett vergessen, dass anders als vor 20 Jahren heute eben Kameras überall sind, heute von allem ständig Videos gemacht werden. Und das ist der Teil, wo ich sagen würde, das ist vielleicht tatsächlich Wohlstandsverwahrlosung, wenn man noch nie sozusagen oder selten die Konsequenzen seines Handelns gespürt hat. In dem Moment hat einfach mal das Gehirn scheinbar ausgeschaltet und man hat nicht darüber nachgedacht, nicht, dass man es nicht tun darf, sondern dass es aufgenommen werden kann. Und dann kommt, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, dann kommt aber schon eine insgesamt eine politische Debattenlage und eine Stimmung natürlich schon hinzu, die es migrantischen Menschen schon im Moment deutlich schwieriger macht als noch vor 10 Jahren, was die Debattenkultur angeht, was auch das politische Ansprechen von Themen angeht. Ich meine, ich habe da mal kurz überlegt und das eine führt nicht automatisch zum anderen, aber es bereitet den Boden und es lässt gewisse Narrative zu. Und wenn der Spiegel, eines der wichtigsten Nachrichtenmagazine dieses Landes, auf dem Cover den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland hat mit dem Zitat, wir müssen im großen Stile abschieben. Natürlich sieht Olaf Scholz das nicht so wie diese Menschen auf Sylt. Natürlich lässt sich das auch nicht miteinander vergleichen. Aber wir sind in einer Lage, in der auch die etablierten Parteien derart sich von der AfD und auch von der Oppositionspartei CDU sich scheinbar so gehetzt fühlen, dass sie das ein oder andere auf eine Ebene heben, ja, auf das Spiegelcover, was natürlich zu einer Gesamtatmosphäre führt, wo im Moment anders über Ausländer in Anführungsstrichen gesprochen wird.
Wobei natürlich da die Frage wäre, wen trifft da die größere Schuld bei diesem Beispiel? Also derjenige, der den Satz sagt oder das Medium, das diesen Satz auf
Beide.
Den Titel
hebt. Der Olaf, ja. Also der Bundeskanzler ist ja nicht naiv. Der weiß ganz genau, wenn ich diesen Satz spreche, landet es auf dem Titel.
Aber da sind wir jetzt gerade schon bei der Frage der journalistischen Verantwortung. Ist es dann eine journalistische Verantwortung zu sagen, selbst wenn ein Bundeskanzler genau diese Absicht hat und letztendlich damit ja natürlich besonders vielleicht hervorsticht und heraussticht im Vergleich zur früheren Positionierung, dass man das dann nicht auch journalistisch nach vorne stellt, also auf einen Titel hebt?
Ja, auf der anderen Seite könnte man sagen, ist es die Aufgabe des Journalisten, den Kanzler vor sich selbst zu schützen?
Ist es die Aufgabe?
Eben, auf gar keinen Fall.
Nein.
Ja, eben. Und deswegen, wenn er sowas sagt, dass die Journalisten das dann auf das Cover nehmen, das kann ich wiederum sehr gut verstehen.
Gut, genau, das war meine Frage. Wie geht man damit um? Es gibt, weil Sie es gerade sagten, ne, dass da eine Gruppe dachte, sie kann da ohne Konsequenzen raus. Es gab ja jetzt Konsequenzen. Ich habe mal eine Stimme, nämlich von einem früheren wichtigen CDU-Politiker, dem früheren Kanzlerkandidaten und Vorsitzenden Armin Laschet, der gestern in der ARD Folgendes gesagt hat.
Das ist die Elite des Landes. Das sind die reichen, jungen Kinder, die scheinbar in ihrer Erziehung nicht gelernt haben, dass man nicht gegen andere Menschen das Recht, die unter ihnen stehen, hetzt. Ich glaube, die haben aber ihren Preis bezahlt. In kürzester Zeit waren alle Namen öffentlich, sie haben alle ihren Job verloren. Und ich glaube, als Gesellschaft müssen wir darauf achten, dass das bei allen diesen Vorfällen gilt. Dieses Grundgesetz feiern ist überschattet worden hier an der Humboldt-Uni durch antisemitische Vorgänge, wo die Uni-Präsidentin lange überhaupt nicht reagiert hat und erst eine Anweisung brauchte. Dann haben wir diese Kalifatsforderung gehabt. Und da wünsche ich mir, dass man genauso jeden Einzelnen versucht zu bestrafen, der antisemitisch, der rassistisch und der anders ist.
Die Aussage von Armin Laschet, man konnte im Hintergrund hören, da wurde das Grundgesetz gefeiert vor dem Reichstagsgebäude. Mal mit dem ersten Gedanken angefangen, das wurde ja auch schon thematisiert, diese öffentliche Benennung derjenigen, die das war, die Konsequenzen. Ich habe ein kleines Problem damit, weil ich das Gefühl habe, dass da Methoden angewandt werden, die wir eigentlich und so abscheuliche Aussagen auch sein mögen, in einem Rechtsstaat vielleicht etwas zurückhaltender handhaben sollten. Also wenn jemand etwas sagt, was Grenzen überschreitet, ist dann die öffentliche Bestrafungsmethode, das erstmal öffentlich zu stellen, Menschen, die keine öffentlichen Personen sind, öffentlich zu machen, plus der Verlust des Jobs. Ich finde, das ist etwas, was eigentlich bei Gerichten angesiedelt sein müsste.
Der Verlust des Jobs?
Generell die Frage der Konsequenzen. Also welche Konsequenz hat Handeln? Ja, das ist natürlich, also wir haben die Situation gesehen, als jetzt vor kurzem die Bild-Zeitung Professorinnen und Professoren quasi auf eine Liste gesetzt hat, öffentlich, und gesagt hat, die unterschreiben für das Demonstrationsrecht für Menschen, bei denen wir das Gefühl haben, die sind zu Hamas-nah. Also das skandalisiert hat, wo viele gesagt haben, das könnt ihr nicht machen, das ist ein öffentlicher Pranger.
Mhm. Also ich finde Menschen, und das war schon immer so, die sich aus welchen Gründen auch immer, ich sag mal, daneben benehmen, die können durchaus Konsequenzen auch gesellschaftlicher Art spüren und sollten es auch. Also das Urteilen über ist nicht nur etwas, was der Justiz vorbehalten ist. Jeder von uns urteilt. Und etwas in den Raum zu stellen, bedeutet immer auch mit einer Reaktion zu rechnen, mit einer gesellschaftlichen Reaktion. Das ist das eine. Das andere ist, es bedeutet natürlich auf gar keinen Fall, und das kritisiere ich aufs Schärfste, dass es okay ist, die Namen zu veröffentlichen, wo diese Menschen herkommen, wo die wohnen, wo sie arbeiten. Das alles geht nicht, weil das ist auch aus meiner Sicht nicht nur einem Rechtsstaat nicht würdig, sondern das ist auch, das ist Mittelalter. Das ist wirklich Mittelalter. Und über den Punkt sind wir hinaus immer, egal ob derjenige, den wir kritisieren, ein Sexist ist, ein Rassist ist, ein Antisemit ist. Es ist mir egal, in welcher Form er irgendeinem Ismus in dem Moment oder als Gesamtperson verfallen ist, ihn persönlich mit Namen und Wohnort zu entblößen. Das ist einfach nicht okay, auf gar keinen Fall okay. Aber solche Videos zu teilen, darauf aufmerksam zu machen und wenn man die Person dann kennt, ihr auch gegenüber zu äußern, dass es nicht okay ist, auch als Arbeitgeber zu sagen, sorry, aber im Zweifel ist dein Chef Ausländer und selbst wenn das nicht wäre, steht er hoffentlich für welche, dass dann das Arbeitsverhältnis und gekündigt wird, das kann ich mehr als nachvollziehen und finde es auch richtig.
Aleph Dohren sagt es hier bei uns, im Deutschlandfunk Kultur stellvertretende Chefredakteurin von The Pioneer. Wir schauen weiter auf die Themen des Tages, sind bei Emmanuel Macron, der einmal mehr die Agenda bestimmt, aber nochmal mehr, weil er nämlich auf Deutschlandbesuch ist, Staatsbesuch. Heute hat er sich nach Dresden aufgemacht, wird dort am Nachmittag in der Frauenkirche eine Rede halten. Aleph Dohren, das heißt, er will es wieder tun, auf Deutsch reden. Er hat es ja bei dem Staatsakt zu Ehren Wolfgang Schäubles getan und dabei viele überrascht. Und dann haben wir gelernt, er hat also seinen persönlichen Sprachtrainer, der ihn fit macht, auch für heute fit machen soll. Wie muss man das interpretieren? Er will in Deutschland endlich verstanden werden?
Er will vor allem geliebt werden. Er will Applaus, er will große Augen, er will der große europäische Denker, Umarmer, Intellektuelle sein. Das ist eine weitere der Macron'schen Charme-Offensiven, um sich vielleicht auch im Ausland das einzuholen, was gerade innenpolitisch nicht so wahnsinnig gut läuft.
Immer gut, es wäre ein altes Muster bei vielen Regierungschefs, ne, wenn es innenpolitisch nicht mehr so gut läuft, dass man viel ins Ausland reist. Und
oder ich kenne das ja oft so, dass wenn es innenpolitisch nicht gut läuft, man dann anfängt außenpolitisch eher Konflikte zu schüren. Mhm. Das machen ja auch viele. Das ist ja nochmal die bessere Variante.
Das stimmt. Jetzt kann man bei Emmanuel Macron sagen, er ist in einer Verlegenheit nicht. Er muss nicht wiedergewählt werden. Er kann nicht wiedergewählt werden. Das ist seine zweite und damit seine letzte Amtszeit. Und dieses Thema, das ihn ja da wahrscheinlich auch wieder umtreiben wird, Europa, die europäische Einigung voranbringen, das ist ja wirklich sein Thema. Also das ist ein Leidenschaftsthema. Er hat direkt, nachdem er die erste Wahl gewonnen hat, 2017, ein großes Signal, gerade auch an Deutschland ausgesandt mit seiner Rede in der Sorbonne. Und Angela Merkel hat vor allem geschwiegen und das nicht richtig aufgenommen. Dann hat er verschiedene neue Anläufe gemacht. Er hat jetzt gerade vor kurzem in der Sorbonne wieder geredet und man hat den Eindruck, dass Olaf Scholz da ziemlich in der Tradition seiner Vorgängerin steht. Also letztendlich Emmanuel Macron mit all seinem Enthusiasmus, mit seiner bunten Ideenkiste, was man alles tun könnte, ja, ziemlich alleine dastehen lässt.
Ja, er könnte das ja, glaube ich, relativ einfach umgehen, das Problem, indem er seine bunte Ideenkiste einmal im Vorfeld vielleicht mit Kanzler Scholz jetzt aktuell besprechen würde, bevor er sie öffentlichkeits- und medienwirksam ins Universum brüllt nicht, aber doch erzählt. Das ist, glaube ich, so das große Problem. Ich meine, es ist ja nicht alles nur, es sind nicht nur abstrakte Ideen eines besseren Europas, die ja Macron verkündet, Klammer auf. Ich glaube, er spricht oft von Europa und meint damit eigentlich Frankreich, Klammer zu, sondern es sind ja ganz, ganz konkrete Punkte. Es ist sowas wie die Kapitalmarktunion, es ist ein europäischer Finanzminister, es sind Bodentruppen in der Ukraine und all das.
Als Option.
Als Option, aber zumindest das, ich sag mal, das rhetorische Offenhalten. Das heißt, es sind ja alles nicht irgendwie nur schöne Reden, sondern haben ja meistens einen konkreten Punkt irgendwie. Und da würde man sich natürlich schon wünschen, und ich weiß nicht, auf wessen Seite da mehr Schuld will ich nicht sagen, aber mehr Distanz vorhanden ist, dass sich die zwei wichtigsten Länder der EU da gemeinsam Gedanken machen und vielleicht auch gemeinsame Schritte nach vorne machen. Im Moment ist es in allererster Linie der Emmanuel, der voranschreitet.
Ja, ja, also der beispielsweise ja auch an etwas denkt, was aber natürlich in Deutschland eh ein großes Thema ist. Ne? Also müsste Europa gemeinsam Geld in die Hand nehmen, um beispielsweise diesen Wirtschaftsstandort Europa überhaupt in die Zukunft zu führen. Ne? Er hat vor allem die künstliche Intelligenz vor Augen, den Startup-Bereich ganz stark zu stärken, dafür also wirklich beispielsweise europäische Schulden zu machen und damit auch europäische Champions zu schaffen. Ne? Also es gibt ja immer so dieses Bild, einmal ist es Europa gelungen, es ist aber lange her, als man in der großen Konkurrenz, wer baut eigentlich Flugzeuge in der Welt, ganz viele kleine europäische Hersteller hatte und das riesengroße Konkurrenzunternehmen Boeing, das den Markt beherrscht hat. Und dann hat man diese Idee gehabt, lasst uns Airbus daraus machen. Und ich meine, das ist jetzt nicht nur erfolgreich, weil bei Boeing die Türen rausfallen, sondern es ist ja insgesamt sozusagen dieser große Wurf, der natürlich immer so ein bisschen die französische Handschrift ist, lieber groß zu denken, wo hingegen in Deutschland tendenziell eher so ein bisschen etatistisch klein gedacht wird, Minischritte, Trippelschritte, bloß nicht zu viel.
Total. Also wenn es etwas gibt, was ich in fast jeder meiner Sendungen oder jedem Besuch in anderen Sendungen immer wieder sage, ist, dass wir ein großes Problem haben in Deutschland mit den Narrativen, mit einer Zukunftsvision, mit einer Idee, mit etwas, das diese Gesellschaft auch wieder zusammenbringt. Und das lässt sich natürlich auch einen Schritt weiter oder muss sich eigentlich auch europäisch gedacht werden, um am Ende nicht sogar global zu denken, Klammer auf Klimakrise, Klammer zu. Aber diese Vision fällt natürlich in dem Moment in Staub und Asche, in dem Macron von europäischen Schulden spricht und Kanzler Scholz noch nicht mal in der Lage ist oder noch nicht einmal haushaltspolitisch in der Lage ist, in Deutschland von mehr Schulden auch nur eine normale Diskussion zu führen. Wir kennen die Situation in der Regierung und auch in der Opposition. An der Schuldenbremse wird mit diesen Mehrheiten, die wir im Bundestag haben, an der wird einfach definitiv nichts gemacht. Das will der Deutsche, die Regierung nicht, der deutsche Staat im Allgemeinen auch nicht, hat man das Gefühl. Also viele Ökonomen sind da eben wahnsinnig, wahnsinnig konservativ. Das hat auch seine guten Seiten, aber insofern, wenn an deutsche Schulden nicht zu denken ist, dann ist es an europäische mit Olaf Scholz auf keinen Fall.
Oder ist es der Ausweg, ne? Also klar, man braucht Christian Lindner da am Boot, der als Finanzminister natürlich ein entscheidendes Wörtchen mitzureden hat. Und man braucht auch so Länder wie die Niederlande mit an Bord, die da ja auch, und die Balten, ja, wie heißt das, die Frugal Four? Finnland war, glaube ich, auch mal mit dabei, ne? Also die ein bisschen mehr aufs Geld achten. Das ist ja jetzt nicht immer alles nur so, dass Deutschland und Frankreich was ausmachen müssen und dann gilt es in der EU. Aber das war ja schon manches Mal die Lösung, was man innenpolitisch nicht durchsetzen konnte, dass man es über den europäischen Weg macht.
Ja.
Ob das immer so hilfreich ist für die demokratische Legitimation, ist natürlich nochmal eine zweite Frage.
Eine zweite Frage, und ich glaube, hier kollidieren zwei sehr unterschiedliche Denkschulen aneinander. Die eine Denkschule ist, und da würde ich jetzt Macron und Frankreich zu zählen, wir haben so viele Probleme, wir müssen jetzt mal ganz groß denken, aus dem Klein-Klein raus und den ganz großen Wurf machen, mit Vision und allem, was dazu gehört. Die andere Denkschule ist, das ist Deutschland, das ist Olaf Scholz, auf gar keinen Fall fangen wir jetzt an über solche Dinge, das können wir übermorgen besprechen. Auf keinen Fall fangen wir jetzt an, darüber zu debattieren. Wir klären jetzt erstmal die Probleme, die wir im Moment haben. Mhm. Also genau andersrum. Und das funktioniert nicht so richtig gut zusammen.
Ich habe ja bloß eine Hoffnung. Ich habe ehrlich gesagt aber noch nicht richtig recherchiert. Aber nachdem irgendwie Olaf Scholz beim letzten Mal ein Fischbrötchen in Hamburg angeboten hat, dem französischen Präsidenten, nachdem wir wissen, dass auch Frank-Walter Steinmeier so bei seinen Essensgeschenken, Stichwort Türkei-Reise mit dem Döner-Kebab, irgendwie auch nicht so richtig ein glückliches Händchen hatte, dass man es diesmal irgendwie ein bisschen besser hinkriegt. Ich weiß nicht, was da in Dresden auf dem Tisch liegt dann.
Also es heißt, dass Macron immer noch traumatisiert von dem Fischbrötchen ist. Und diesmal soll es ja Belitzer Spargel geben.
Mhm. Naja gut, da kann man mit einer schlechten Sauce Hollandaise natürlich einem französischen Präsidenten auch was antun. Vielleicht sollte man einfach die zerlassene Butter dazu reichen.
Vielleicht.
Die Nachrichten aus Nahost sind bedrückend. Wir hatten Raketenangriffe der Hamas seit langer Zeit wieder auf Tel Aviv. Der Terror hört also nicht auf, genauso wenig wie der Militäreinsatz Israels. Es gab wieder Angriffe auf Rafah. Laut Rotem Halbmond hat Israel ein Flüchtlingslager dabei getroffen. Zahlreiche Zivilisten seien getötet worden. Israel spricht von einem präzisen Schlag und zwei getöteten Terroristen. Aleph Doğan, diese Debatte hat ja auch heftige Ausschläge hier bei uns, immer wieder auch am Wochenende gehabt, beim Bürgerfest zum Grundgesetz beispielsweise. Da gab es massive Störungen von Annalena Baerbocks Auftritt in der Nähe des Kanzleramts. Es gab auch ein wenig Verstörung nach Aussagen von Robert Habeck, und die können wir uns ja gerade mal anhören.
Bei Israel muss man trennen, meine ich, bei der Bedrohungslage, die Israel ja auch ausgesetzt ist, also Iran schießt Raketen an Israel, nach Israel, dass Israel sich verteidigen kann, und trennen zwischen dem möglichen oder zwischen der Verwendung von deutschen Waffen im Gazastreifen, beispielsweise bei einem Angriff auf Rafah. Selbstverständlich muss Israel sich an das Völkerrecht halten und die Hungersnot, das Leid der palästinensischen Bevölkerung, die Angriffe im Gazastreifen sind, wie wir jetzt auch hier gerichtlich sehen, mit dem Völkerrecht nicht vereinbar. Das heißt, es ist in der Tat so, dass Israel dort Grenzen überschritten hat, und das darf es nicht tun.
Das sagt Robert Habeck, er hat es gesagt, der Vizekanzler von den Grünen. Aleph Doğan, ist das für Sie eine gelungene, ausgewogene Aussage zu dem Thema? Ich frage das vor dem Hintergrund, weil es massive Kritik gibt aus Reihen der Union, die sagen, letztendlich betreibt er dort eben diese Täter-Opfer-Umkehr, die wir schon häufiger hatten, und dass er mit diesen Aussagen Öl, ich zitiere den CSU-Generalsekretär, Öl ins Feuer der ohnehin schon antisemitisch aufgeheizten Stimmung in Deutschland gießt.
Mhm. Also es fällt mir, um ehrlich zu sein, schwer, in dem, was der CSU-Generalsekretär Herr Huber gesagt hat, etwas anderes zu sehen, als dass er Menschen für dumm verkauft. Es ist total offensichtlich, dass Habeck hier um Differenzierung bemüht ist, und im Gegensatz zu Herrn Huber gelingt es sie ihm auch. Es ist eigentlich eine Beleidigung der menschlichen Intelligenz, so zu tun, als könne man nicht differenzieren zwischen Hamas und der palästinensischen Zivilbevölkerung. Und in dem Moment, wo Robert Habeck das internationale Strafgerichtshof, den internationalen Strafgerichtshof zitiert und von den wahrscheinlichen, mutmaßlichen Völkerrechtsbrüchen spricht er etwas an, worauf sehr, sehr viele Menschen zum Teil seit Monaten aufmerksam machen, sehr, sehr viele Institutionen und NGOs, auf die Herr Huber und die sogenannte westliche Staatengemeinschaft sonst immer so wahnsinnig stolz sind, dass sie diese unabhängigen Institutionen haben. Jetzt kommen die unabhängigen Institutionen im Moment mit Ergebnissen, die die israelische Militäroffensive kritisieren. und als überzogen wahrnehmen und darstellen und diagnostizieren und nichts anderes als das zu zitieren und nochmal zu erwähnen, hat Robert Habeck gesagt. Und was sich da in Teilen der CDU-CSU-Fraktion diesbezüglich gerade abspielt, ist aus meiner Sicht ein intellektueller Unterbietungswettbewerb.
Mhm. Oder vielleicht das Bedürfnis, diese Aussage nie wieder ist jetzt, ja, also wirklich entschlossen und ohne Zweifel gegen Antisemitismus anzustehen, mit Worten zu füllen, mit Handlungen zu füllen. Ich teile Ihre Einschätzung, dass das da vielleicht eine eigenartige Vermischung und eine unnötige Vermischung ist, sozusagen dieser Frage, ob Israel völkerrechtswidrig handelt oder nicht, Antisemitismus zu sehen. Aber ich sehe die Motivation bei vielen, die erschrocken sind, die sagen, wie kann es sein, dass Israel nach diesem 7. Oktober jetzt so massiv auf der Anklagebank ist? Ist das nicht letztendlich der größte Sieg der Hamas, der Terroristen, dass Israel letztendlich jetzt am Pranger steht? Weltweit bei vielen Demonstrationen und dass Jüdinnen und Juden weltweit letztendlich mehr Angst haben müssen als vorher.
Ja, das müssen sie leider haben, das haben sie leider und das ist eine Schande, insbesondere in diesem Land. Trotzdem sage ich, dass ich nicht zulasse, dass wir in eine Debattenkultur kommen, die uns für dümmer hält, als wir eigentlich sind. Die Menschen sind nicht blöd. Die sind sehr wohl in der Lage zu sehen und zu fordern, dass jeder jüdische Mensch in Deutschland, überall auf der Welt Schutz braucht und verdammt nochmal bekommen sollte, insbesondere von deutscher Seite. Und trotzdem muss man, wenn man es ernst meint mit der Menschenwürde und den Menschenrechten, der militärischen Offensive Israels gegenüber auch äußern können, was es ist, nämlich, und das legen die allermeisten Berichte nahe, eine Offensive, bei der zu viele, und auch das sind Menschen, zu viele palästinensische Zivilbürgerinnen und Bürger, Kinder und Frauen umkommen.
Beides ist möglich eigentlich, ne? Müsste man denken. Also das,
eigentlich schon.
Ja, und ich glaube ja auch, dass eigentlich wirklich der Großteil der Menschen es so sieht, wie Sie es gerade beschrieben haben, wie diese ambivalenten Aussagen es versuchen zu erfassen. Aber wir sehen natürlich, dass die Debatte geprägt wird durch die lauten Stimmen, die das jeweils nicht sehen wollen.
Ja.
Ja. Aleph Doan, das ist ein Thema. Ich fürchte, dass uns noch sehr viel Tage, Wochen, Monate beschäftigen wird. Heute allerdings nicht mehr, denn wir sind jetzt hier an dem Punkt, an dem ich mich ganz herzlich bedanke, dass Sie heute da waren, dass wir hier gemeinsam auf die Themen an diesem Montag schauen durften. Aleph Doan, die stellvertretende Chefredakteurin von The Pioneer, vielen Dank für Ihren Besuch.
Ich danke Ihnen.
Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns besuchen, die Sie zuhören, sei es ganz real im Berliner Humboldt-Forum, wenn Sie dort vorbeischauen wollen oder auch digital, beides ist möglich. Am Donnerstag, wenn die Philosophin Svenja Flasspöhler bei mir zu Gast sein wird im Berliner Humboldt-Forum. Alle Informationen und auch den Link, um digital dabei zu sein, finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de/humboldtforum. Danke für heute und tschüss.